Ich machte eine Reise quer durchs Land, als ich 23 Jahre alt war. Es war der Sommer nach meinem Abschluss. Also wollte ich die Gelegenheit nutzen, um mich nach dem Ende zu entspannen. Ich war an der Ostküste zur Universität gegangen und hatte einige Freunde im Westen. Also nahm ich das als Ausrede, um sie zu besuchen. Teile der Reise waren aufregend, aber im Grunde war es eher langweilig. Es wäre schön gewesen, Gesellschaft zu haben, aber ich konnte niemanden überzeugen, mitzukommen, also wurde es eine Solo-Reise. Da ich Millennial bin, beschloss ich, alles über Airbnb zu machen, anstatt Hotels oder Motels zu nehmen. Einer meiner Stops war an einem Ort am Stadtrand einer kleinen Stadt in Idaho. Es war ein Umweg von etwa 30 Minuten von der Autobahn über eine ruhige Schotterstraße. Ich hatte den Ort am Vortag von meinem Handy aus gebucht, als ich beim Tanken anhielt, und plante, nur eine Nacht dort zu bleiben und dann früh am Morgen weiterzufahren. Es gab nichts Besonderes in der Gegend, also war es wirklich nur ein kurzer Stopp zum Ausruhen. Ich kam am Ende des Tages am Haus an. Es war bereits dunkel, als ich mein Auto auf der Straße davor parkte. Es war ein kleines zweistöckiges Haus mit einem leeren Feld auf der anderen Straßenseite und einigen anderen Häusern in der Nähe. Ich hatte das Erdgeschoss gemietet, in dem Wissen, dass es oben eine separate Einheit mit eigenem Eingang direkt neben meinem gab. Als ich aus dem Auto stieg, ging ich zur Haustür. Das Licht der Veranda war an, also wusste ich, dass es der richtige Ort war. Ich schaute mich um. Es standen keine Autos außer meinem dort, also war ich mir ziemlich sicher, dass nur ich dort übernachtete. Ohne Fahrzeug wäre es fast unmöglich gewesen, dorthin zu gelangen. Als ich zur Tür kam, sah ich mich nach einer Schlüsselbox um, aber ich merkte, dass man mir keinen Code gegeben hatte. Ich wollte gerade den Gastgeber anrufen, als ich einen staubigen Schlüssel auf der Fußmatte fand. Es schien eine seltsame Art zu sein, die Dinge zu regeln, aber ich hob ihn trotzdem auf und ging hinein. Der Ort war für eine Nacht anständig genug, etwas warm, aber bequem und mit mehr als genug Platz. Etwa eine Stunde, nachdem ich hineingegangen war, war ich schon bereit, schlafen zu gehen. Ich putzte mir die Zähne und legte mich in eines der beiden Einzelbetten, die es im einzigen Schlafzimmer gab. Gerade als ich im Begriff war, einzuschlafen, hörte ich Schritte im oberen Stockwerk. Ich war überrascht, weil ich vorher nichts gehört hatte und, wie gesagt, keine anderen Autos gesehen hatte. Ich hörte deutlich Schritte und es klang, als wären es zwei Personen direkt über mir, die die Treppe hinuntergingen. In diesem Moment machte ich mir keine Sorgen, weil ich dachte, es seien nur andere Gäste. Ich wartete ein paar Minuten, etwas angespannt, aber dann hörte ich ein Geräusch direkt außerhalb meines Fensters. Es war wie ein leichtes Klopfen oder vielleicht ein Knacken und plötzlich ein lautes metallisches Geräusch, als würde ein Schloss oder ein Riegel zufallen. Bis heute weiß ich nicht, was das war. Es war beunruhigend genug, dass ich aufstand, mich anzog und mit einem meiner beiden Koffer in der Hand auf Zehenspitzen durch das Wohnzimmer schlich. Ich dachte daran, zu meinem Auto zu rennen, aber als ich durch das vordere Fenster sah, erstarrte ich. Da stand jemand direkt neben meinem Auto, kaum sichtbar im schwachen Licht. Ich konnte nicht erkennen, wie er aussah, weil es dunkel war und mein Auto etwas entfernt stand. Aber ich konnte eindeutig die Silhouette eines Mannes sehen und ich glaube, er rauchte eine Zigarette. Ich konnte nicht durch die Haustür hinaus, also ging ich durch die Seitentür und versteckte mich hinter einem Baum. Ich nahm mein Handy und rief panisch den Besitzer an. Ich brauchte dringend Hilfe und dachte, die Polizei würde zu lange brauchen, um zu kommen. Der Besitzer hatte nie erwähnt, wo er wohnte, aber ich hatte keine andere Wahl, also wählte ich seine Nummer, auch wenn es spät war. Er nahm ab und ich flüsterte, dass jemand ins Haus einbreche. Ich sagte ihm, dass die Gäste von oben versuchten, mich zu bestehlen, und sah zu meinem Auto. Der Mann daneben hatte das Telefon am Ohr und schaute sich um. Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf mein eigenes Telefon und der Mann auf der anderen Leitung sagte, »Ich komme gleich. Wo versteckst du dich? Ich werde dich retten.« Etwas an der Art, wie er das sagte, jagte mir einen Schauer über den Rücken. Aus irgendeinem Grund vertraute ich ihm nicht. Ich dachte sogar, er könnte einer der Männer sein, die versuchten einzubrechen. Ich antwortete nicht und legte auf. Genau in diesem Moment sah ich zu dem Mann bei meinem Auto und er legte sein Telefon ab, exakt zur selben Zeit. Das bestätigte mir, Mein Gastgeber versuchte, mich auszurauben. Hinter diesem Baum versteckt hatte ich keinen Ausweg. Ich konnte nicht zurück ins Haus, auch nicht zu meinem Auto, geschweige denn zu Fuß Hilfe suchen, ohne gesehen zu werden. Auch wählte ich doch den Notruf, aber die Polizei schätzte, dass sie über eine halbe Stunde brauchen würde, um zu kommen. Ich wartete dort fast 45 Minuten in der Dunkelheit und niemand kam. Schließlich sah ich zu meinem Auto und bemerkte, dass der Mann verschwunden war. Ich wusste nicht, ob er ganz weg war oder zurückkommen würde, aber so oder so rannte ich zu meinem Wagen, stieg ein und fuhr los, wobei ich einen meiner Koffer zurückließ. Ich rief die Polizei noch einmal an, wollte aber nicht länger in dieser Stadt bleiben als unbedingt nötig, also weiß ich nicht, was danach geschah. Airbnb erstattete mir jedoch die Übernachtung sowie den verlorenen Koffer. Etwa eine Woche später sah ich erneut auf Airbnb nach, ob das Haus noch gelistet war, aber es war bereits entfernt worden. Ich nehme an, das ist ein gutes Zeichen, auch wenn es besser gewesen wäre, wenn der Gastgeber im Gefängnis gelandet wäre. Letzte Sommer beschlossen meine Freunde Grant, Dave, George und ich, ein Wochenende in den Bergen von North Carolina zu verbringen. Wir fanden eine Hütte auf Airbnb, die abseits des Netzes mitten im dichten Wald lag. Sie wirkte wie ein schöner, abgelegener Ort, genau das, wonach wir suchten. Es gab kein Internet und wir erwarteten auch keinen guten Handyempfang. Wir alle freuten uns darauf, uns zu entspannen und abzuschalten. Grant fuhr uns mit dem alten Truck seines Vaters, einem Fahrzeug, das bessere Tage gesehen hatte, aber für unser Abenteuer noch zuverlässig genug war. Für den Anlass war er definitiv besser als mein Prius geeignet. Die Fahrt dauerte etwa 5 Stunden von unserer Stadt aus, und je näher wir kamen, desto beeindruckender wurde die Landschaft. Auf dem kurvigen Bergweg boten sich spektakuläre Ausblicke. Wir kamen gegen 16 Uhr an, noch bei genügend Tageslicht. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, beschlossen wir, vor Einbruch der Dunkelheit noch einen Spaziergang in der Umgebung zu machen. Nicht weit vom Weg entfernt, versteckt zwischen den Bäumen, stand ein alter, verrosteter LKW, der anscheinend seit Jahren verlassen war, mit langsam wucherndem Gestrüpp drumherum. Keiner von uns ging zu nah heran, weil er abseits des Pfads lag und wir keine Lust hatten, durch das Gestrüpp zu warten. Ich dachte, ich könnte später noch einmal zurückkommen, aber an diesem Abend gingen wir weiter, bevor es dunkel wurde. Wir 4 kehrten zur Hütte zurück, um den Rest des Nachmittags zu verbringen. Wir machten ein Lagerfeuer und setzten uns bei Getränken zusammen, um zu plaudern. Die Hütte war ziemlich einfach, mit einem schlichten Grundriss. Nur ein Zimmer im Erdgeschoss, mit einem Bett in einer Ecke, einer Küche in einer anderen, und der restliche Platz wurde vom Wohnbereich eingenommen. Es gab auch eine kleine Galerie mit 2 Einzelbetten. Grant und ich schliefen dort, während Dave das andere Bett nahm und George die erste Nacht auf dem Sofa verbrachte. Sowohl Grant als auch ich hatten Schwierigkeiten einzuschlafen, also blieben wir nach dem Zubettgehen noch 1 oder 2 Stunden flüsternd wach. Die Galerie war offen zum Rest der Hütte, daher versuchten wir leise zu sein, um die anderen nicht zu stören. Gegen 2 Uhr morgens hörten wir draußen Geräusche. Es klang, als würde jemand oder etwas um die Hütte herumlaufen. Sofort dachten wir an einen Bären oder ein anderes Wildtier, angesichts dessen, wo wir waren. Wir versuchten, aus dem Fenster zu schauen, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Wir entschieden, dass es besser war, nicht nachzusehen, und legten uns wieder hin, um zu schlafen. Mit der Zeit verstummten die Geräusche. Am nächsten Tag machten wir weitere Wanderungen und erkundeten die natürliche Schönheit der Umgebung. Sie war unbestreitbar beeindruckend und wir genossen sie in vollen Zügen. Gegen Abend zündeten wir ein Feuer in der Grube vor der Hütte an. Es war kälter geworden und wir rückten alle näher ans Feuer, um uns warm zu halten. Plötzlich hörten wir erneut Geräusche im Gebüsch. Wir spannten uns an, halb erwartend einen Bären herauskommen zu sehen. Doch dann sprang George auf und schwor, eine Person vorbeigehen gesehen zu haben. Ich drehte mich schnell um und suchte die Gegend ab, sah aber nichts. Bei der Dunkelheit war es schwer zu glauben, dass er wirklich etwas gesehen hatte. Aber wir wollten kein Risiko eingehen. Bären können gefährlich sein, und ehrlich gesagt war es auch ziemlich kalt, also gingen wir hinein. Als wir ins Bett gingen, konnte ich wieder nicht schlafen, während Grant sofort einschlief. Ich war über 2 Stunden wach, als ich hörte, wie George sich vom Sofa im Erdgeschoss erhob. Er ging zur Haustür hinaus und ich nahm an, er wollte nur pinkeln. Minuten später kam er plötzlich zurück, schaltete das Licht ein und begann zu schreien, dass wir sofort gehen müssten. Ich war ohnehin wach, aber er weckte auch die anderen beiden auf. Ich dachte, George sei nur mit seiner Taschenlampe zum Toilettengang draußen gewesen, aber draußen sagte er, er habe einen Mann um die Hütte schleichen sehen. Er war überzeugt, dass dieser Mann noch immer da draußen war. Keiner von uns wollte sich in der Dunkelheit hinauswagen, um nachzusehen, also verbrachten wir die Nacht gemeinsam im Wohnbereich und warteten auf den Morgen. Bei den ersten Lichtstrahlen des Tages gingen wir vorsichtig nach draußen. Ich ging ein paar Minuten um die Hütte herum, bemerkte jedoch nichts Ungewöhnliches. Unsere Fußspuren waren überall, so dass es schwer gewesen wäre zu erkennen, ob jemand anderes dort gewesen war. Doch dann rief Grant mich und zeigte auf seinen Truck. Die Fahrertür war voller Kratzer, die vorher nicht da gewesen waren. Es sah so aus, als hätte jemand versucht, etwas in den Lack zu ritzen, aber was auch immer es war, die Nachricht war zu wirr, um sie zu entziffern. Es war jedoch klar, dass jemand da gewesen war und seine Absichten nicht freundlich wirkten. Bis zu diesem Moment war ich mir nicht sicher, ob wir wirklich einen Besucher hatten, aber das überzeugte mich. Wir riefen die Polizei, als wir schon auf der Hauptstraße unterwegs waren, aber erfuhren nie etwas weiteres. Unsere Beschreibung des Mannes war zu vage, dennoch dachte ich, es lohne sich, das Gebiet zu überprüfen. Unser Gastgeber hatte nicht viel zu sagen, als wir ihn anriefen. Ich bekam den Eindruck, dass er uns nicht glaubte und wahrscheinlich dachte, es handle sich um ein Tier. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen, denn ich hätte wahrscheinlich genauso gedacht. Nach einiger Zeit auf der Straße erinnerte ich mich an den alten Truck, den wir am ersten Tag gesehen hatten. Ich fragte mich, ob der Mann, den wir gesehen hatten, dort lebte. Es war unmöglich, dass das alte Ding sich selbst bewegen konnte, aber vielleicht hatte er es als Unterschlupf genutzt. Das wäre ziemlich unheimlich gewesen, wenn das der Fall gewesen wäre. Vielleicht war er sogar da, als wir vorbeikamen. Vor etwa 5 Jahren habe ich das Haus meiner Träume gekauft. Damals war ich 40 Jahre alt und hatte genug gespart, um ein autarkes Haus im Wald auf einem großen Grundstück von über 20 Acres zu erwerben. Das Anwesen bestand aus 2 getrennten Gebäuden, einem Hauptgebäude und einem kleineren Gästehaus. Ich lebte im Hauptgebäude und vermietete das Gästehaus über Airbnb, um meine Ausgaben zu decken. Es gab eine lange Auffahrt und mein Haus lag etwa eine halbe Meile von der Hauptstraße entfernt. Das Gästehaus war in der Nähe, aber durch eine kleine Baumgruppe getrennt. Auf diese Weise hatten die Gäste etwas Privatsphäre und ich hatte ebenfalls meine Ruhe. Beide Häuser standen auf derselben Lichtung, während der Rest des Grundstücks dichter Wald mit zahlreichen Pfaden war. Die Vermietung des Gästehauses war einfach, da mein Anwesen wirklich fantastisch war. Es war leicht, eine Reihe beeindruckender Fotos zusammenzustellen. Das Haus war im ersten Jahr die meiste Zeit ausgelastet. In der Regel waren meine Gäste Paare oder Freundesgruppen im Urlaub. Das Gästehaus hatte 2 Schlafzimmer, konnte aber problemlos 5 Personen beherbergen, weshalb es selten Einzelgäste waren. Die Geschichte handelt jedoch von einer dieser seltenen Gelegenheiten. Sam war ein junger Mann, der den Ort für 3 Nächte mitten in der Woche buchen wollte. Da ich in der Nähe wohnte, nutzte ich nicht das automatische Check-in-System, das viele Gastgeber verwenden. Ich empfing ihn persönlich und zeigte ihm das Haus. Sam war ein sehr ruhiger junger Mann, etwa 20 Jahre alt. Er war zurückhaltend und kaum ein Wort herauszubekommen. Angesichts der Tatsache, dass er Urlaub hatte, hätte ich mehr Begeisterung erwartet, aber das war nicht mein Problem. Also ließ ich ihn in Ruhe und ging zurück in mein Haus. Die erste Nacht verlief problemlos. Ich war mit meinen üblichen Aufgaben auf dem Grundstück beschäftigt und hörte nichts von meinem Gast. Am zweiten Tag fiel mir jedoch etwas auf. Ich arbeitete gegen Mittag im Garten und konnte durch die Baumgruppe mein Gästehaus sehen. Dort waren 3 Jungen, Sam eingeschlossen. Ich hatte sie nicht kommen sehen und Sam hatte keine Besucher erwähnt. Es erschien mir merkwürdig, aber solange sie keine Probleme verursachten, sah ich keinen Grund einzugreifen. Meine offizielle Regel war, dass bis zu 3 Gäste zum Basispreis bleiben konnten, zusätzliche Gäste jedoch eine Extragebühr bedeuteten. Auch waren 3 Personen in Ordnung. Außerdem hatte es schon merkwürdig gewirkt, dass Sam allein ankam, daher war es logisch, dass Freunde später kamen. In dieser Nacht blieb ich wach und las ein Buch auf meinem Computerbildschirm. Es muss Mitternacht gewesen sein, als ich mich schließlich ins Bett legte. Ich machte mich fertig und löschte die Lichter. Eine Zeit lang lag ich wach und konnte nicht einschlafen, also stand ich auf und ging durch mein Zimmer. Als ich am Fenster vorbeiging, fiel mir draußen etwas auf. Ich sah zwei Lichter durch den Wald auf meinem Grundstück wandern. Ich dachte, es sei zu spät, dass dort jemand sein könnte. Ich wusste, dass es einen Pfad gab, wo ich die Lichter sah, aber es war sehr spät. Es konnten nur meine Gäste sein, denn mein Ort war zu abgelegen, als dass zufällige Fremde dort auftauchen würden. So etwas war mir zuvor noch nie passiert. Es erschien mir merkwürdig, dass sie dort waren, aber kein großes Problem. Schließlich durften sie das Grundstück erkunden. Vielleicht fanden sie den Wald nachts interessant, ich weiß es nicht. Sam checkte am nächsten Morgen allein aus. Als ich ihn verabschiedete, fragte ich, was mit seinen Freunden passiert sei. Nervös murmelte er etwas, das ich nicht richtig verstand. Er sagte nur, sie hätten gelacht. Es war, als wäre er überrascht, dass ich von ihnen wusste. Vielleicht dachte er, ich hätte es nicht bemerkt. Als ich das Gästehaus überprüfte, war alles in perfektem Zustand. Kein einziges Geschirr im Spülbecken und es sah so aus, als wäre nur eines der Betten benutzt worden. Ich fragte mich, ob Sams Freunde überhaupt die Nacht dort verbracht hatten und wenn nicht, warum. Es waren bereits genug seltsame Dinge passiert, also beschloss ich, dem Pfad zu folgen, auf dem ich die Lichter am Vorabend gesehen hatte. Ich kannte diese Wälder sehr gut und wusste genau, wo ich nachsehen musste. Beim ersten Durchgang fand ich nichts, aber ich versuchte es erneut. Diesmal suchte ich zwischen den Büschen am Pfad. Bald fand ich zwei große Taschen, die unter einigen Ästen versteckt waren. Als ich eine öffnete, entdeckte ich eine Menge blutiger Kleidung und eine Waffe. Ich berührte nichts weiter und rief sofort die Polizei. Innerhalb von weniger als einer halben Stunde verwandelte sich mein Grundstück in einen aktiven Tatort. Das Anwesen war voller Polizisten und Ermittler. Ich versuchte, ihnen Platz zu lassen und sie arbeiten zu lassen, aber es war schwer, alles zu ignorieren. Natürlich gab ich ihnen die Informationen zu Sam und sie konnten ihn ausfindig machen. Von dem Verbrechen erfuhr ich erst fast einen Monat später, als die Details endlich in den Nachrichten auftauchten. Erst dann entdeckte ich, worin diese Jungen auf meinem Grundstück verwickelt waren. Sie hatten einen bewaffneten Raubüberfall in einer Stadt mehr als 5 Stunden entfernt in einem anderen Bundesstaat begangen. Sam hatte das Gästehaus auf meinem Grundstück gemietet, um Beweise zu verstecken. Ich nehme an, sie sahen die Fotos und dachten, es wäre abgelegen genug, damit niemand es finden würde. Aber das war nicht der Fall. Obwohl mein Grundstück groß ist, ist es nicht riesig und die Taschen waren direkt am Pfad versteckt. Sie waren nicht einmal besonders gut verborgen. Es wäre klüger für sie gewesen, irgendeinen beliebigen Wald zufällig zu wählen und die Taschen dort zu verstecken. Hätten sie das getan, gäbe es zumindest keine Aufzeichnungen, dass sie an diesem Ort gewesen waren. Diese Jungs waren nicht besonders clever und zum Glück für uns alle sitzen sie jetzt hinter Gittern. Nach etwa 6 Monaten, in denen wir miteinander ausgegangen waren, beschlossen meine Freundin und ich, gemeinsam Urlaub zu machen. Wir leben in Kalifornien, also gibt es viele großartige Orte zur Auswahl. Allerdings verdienten wir beide zu diesem Zeitpunkt nicht viel Geld und die Dinge können hier schnell teuer werden. Deshalb suchten wir auf Airbnb nach einem guten Angebot. Schließlich entschieden wir uns für einen Ort in der Nähe von Reno, Nevada, der wie ein fantastisches Angebot aussah. Es war ein kleines Haus, aber mehr als ausreichend für uns beide. Die Lage war ebenfalls ziemlich gut, da der Lake Tahoe und andere schöne Orte in kurzer Fahrdistanz lagen. Hotels in dieser Gegend können sehr teuer sein, daher schien es wirklich ein Glücksgriff zu sein. Für uns war es eine etwa 5-stündige Fahrt und wir fuhren an einem Freitag gegen 11 Uhr los. Am Nachmittag kamen wir schließlich an. Das Haus selbst sah gut aus, genauso wie auf den Fotos, die wir online gesehen hatten, aber die Nachbarschaft war eine andere Geschichte. Sie wirkte ziemlich heruntergekommen. Die umliegenden Häuser standen teilweise leer oder schienen seit Jahren nicht bewohnt zu sein. Beim Hineingehen sahen wir mindestens 3 Häuser mit verrammelten Fenstern und eines mit einem alten, verrosteten Pickup vor der Tür. Es begann verständlich zu werden, warum der Ort so billig war. Ich parkte mein Auto in der Einfahrt unseres Hauses, da es keine Garage gab. Als wir hereinkamen, war das Haus innen ziemlich angenehm. Alles war sehr sauber und wirkte frisch renoviert, wie eine moderne Eigentumswohnung. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, beschlossen wir, spazieren zu gehen. Es war eine lange Fahrt gewesen und wir mussten uns die Beine vertreten. Es war kurz vor Einbruch der Dunkelheit und noch etwas Sonnenlicht vorhanden. Die Stimmung in der Straße war unheimlich und wir sahen kaum andere Menschen draußen. Beim Betrachten einiger älterer Häuser war ich überzeugt, dass die meisten davon nicht bewohnt sein konnten. Wir gingen an einem Haus mit verrammten Fenstern vorbei und sahen einen Hinweis der Stadt an der Haustür. Gerade als wir vorbeigingen, trat ein Mann von der Seite des Hauses hervor und starrte uns an. Er war etwa 45 bis 50 Jahre alt, trug ein schmutziges blaues T-Shirt und zerrissene Jeans. Wir blieben nicht stehen, beschleunigten einfach unseren Schritt und achteten darauf, nicht wieder auf dieser Seite zu gehen. Es schien, als würde er eine Weile auf uns zukommen, aber als ich zurückblickte, folgte er uns nicht mehr. Später in der Nacht, gegen Mitternacht, waren wir zurück im Haus und schauten uns im Wohnzimmer einen Film an. Dort gab es ein Fenster zur Vorderseite des Hauses, obwohl wir die Vorhänge geschlossen hatten. Wir wollten gerade schlafen gehen, als meine Freundin ins Bad ging. Während ich wartete, ging ich zum Fenster und spähte zwischen den Vorhängen hindurch. Ich sah eine Gruppe von 4 Männern auf dem Gehweg direkt vor unserem Haus stehen. Einer von ihnen war der Mann im blauen T-Shirt, den wir zuvor gesehen hatten. Es schien, als würden sie leise miteinander sprechen, aber plötzlich schaute einer von ihnen direkt zu unserem Fenster und deutete auf uns. Ich erschrak und rief den Airbnb-Gastgeber an, um zu erfahren, ob es Probleme in der Nachbarschaft gab. Der Gastgeber antwortete, dass er neu mit der Immobilie sei und die Nachbarn nicht kenne, schlug aber vor, die Polizei zu rufen, falls wir uns unsicher fühlten. Ich wollte keinen großen Aufruhr verursachen, also versuchten wir zu schlafen und es einfach geschehen zu lassen. Am nächsten Morgen hatten wir einige Aktivitäten geplant, aber sobald wir die Haustür verließen, stellten wir fest, dass mein Auto gestohlen worden war. Wir steckten in dieser verdächtigen Nachbarschaft ohne Auto fest und überlegten, was wir tun sollten. Wir riefen sofort die Polizei an und als sie ankamen, zeigte ich ihnen das Haus, bei dem ich den Mann am Vortag gesehen hatte. Natürlich konnte ich nicht beweisen, dass er es war, aber er wirkte verdächtig. Als wir zu dem alten Haus kamen, sagte der Polizist, dass es tatsächlich verlassen sei und die Stadt es wegen unbezahlter Steuern übernommen habe. Außerdem sei es unbewohnbar, sodass niemand sicher dort leben konnte. Ich weiß nicht, was dieser Mann dort trieb. Nachdem die Polizei gegangen war, riefen wir den Besitzer an, um ihm zu berichten, was passiert war. Er entschuldigte sich aufrichtig, aber wir waren verärgert, weil wir nicht wussten, dass wir uns in einer so gefährlichen Nachbarschaft aufhielten. Wahrscheinlich hatte der Besitzer das Haus günstig gekauft, etwas investiert, um es zu renovieren und für Airbnb-Gäste attraktiv zu machen. Wir hätten das nie anhand der Fotos vermutet. Er bot an, uns die Übernachtung zu erstatten und sogar die Rückfahrt mit dem Bus zu bezahlen, vermutlich um eine negative Bewertung zu vermeiden. Trotzdem fühlte ich mich verpflichtet, eine ehrliche Bewertung meiner Erfahrung zu hinterlassen. Es wäre unfair gegenüber anderen Gästen gewesen, wenn ich dies nicht getan hätte. Ich habe nie erfahren, was mit meinem Auto geschah, aber man sagte mir, dass gestohlene Autos selten wiedergefunden werden. In den meisten Fällen werden sie innerhalb weniger Stunden zerlegt. Daher lohnte es sich wahrscheinlich nicht zu warten. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis ich genug sparen konnte, um ein neues Auto zu kaufen, da ich damals nicht viel verdiente. Es war ein großer Rückschlag für uns und das alles hätte mit einer schnellen Suche auf Google Maps vermieden werden können. Wir haben es nicht getan und mussten den Preis dafür zahlen. Letzten Sommer beschlossen meine Schwester und ich, ein Wochenende in einer gemieteten Hütte zu verbringen. Es war eine Gegend, in die wir als Kinder jeden Sommer gefahren sind. Als Erwachsene wollten wir aus Nostalgie zurückkehren. Ein Freund der Familie hatte früher ein Haus in der Nähe, musste es aber vor Jahren verkaufen. Das Haus, das wir über Airbnb gemietet hatten, wirkte fast wie ein Reihenhaus im Wald. Es gab 2 weitere Einheiten neben unserer, die vermutlich ebenfalls zu mieten waren, aber wir hatten bei unserer Suche auf Airbnb nur unsere gesehen. Es war ein kleiner, gemütlicher Ort, umgeben von Bäumen, und es gab keine anderen Hütten in ein paar Meilen Entfernung, abgesehen von unseren direkten Nachbarn. Wirklich niemand sonst in der Nähe. Wir kamen an einem Freitagnachmittag an. Die Zufahrtsstraße war ein schmaler, unbefestigter Weg, gerade breit genug für ein Auto. Während wir fuhren, sahen wir einen Mann am Straßenrand gehen. Er war mittleren Alters und trug eine blaue Baseballkappe. Sein langes Haar lugte unter der Kappe hervor und er trug ein rotes Flanellhemd. Wir dachten zunächst, er sei einer unserer Nachbarn. Aber als wir die Hütte erreichten und die anderen Gäste kennenlernten, stellten wir fest, dass dem nicht so war. Die Hütten waren charmant, mit einer kleinen Veranda vorne und einer hinten. Innen gab es einen Kamin mit einem Sessel und zwei Stühlen davor. Wir verbrachten den Nachmittag mit Kochen, Gesellschaftsspielen und dem Genießen der gemeinsamen Zeit. Das erste Anzeichen dafür, dass unser ruhiges Wochenende gestört werden könnte, kam in der ersten Nacht. Wir saßen im Wohnzimmer am Kamin und unterhielten uns, als jemand an der Tür klingelte. Wir erwarteten niemanden, daher war es eine Überraschung. Ich ging zur Tür, meine Schwester folgte mir dicht. Auf der Veranda stand derselbe Mann, den wir auf dem Weg gesehen hatten. Ich öffnete die Tür nur einen Spalt, das Riegelschloss blieb eingerastet. Er erklärte hastig, dass er nach seinem verlorenen Hund suche und fragte, ob wir ihn gesehen hätten. Wir sagten, dass wir keinen Hund gesehen hätten und boten an, die Augen offen zu halten. Er murmelte etwas und verschwand in der Dunkelheit der Nacht. Als Tierliebhaberin konnte ich das nachvollziehen, aber es erschien mir seltsam. Wir hatten ihn Stunden zuvor ohne Hund gesehen, und wenn mein Haustier so lange vermisst worden wäre, hätte ich längst Türen geklopft. Außerdem wirkte er nicht besorgt. Ich konnte nicht sagen, dass er gelogen hätte, aber es ergab einfach keinen Sinn. Am nächsten Tag sahen wir ihn wieder. Er ging an unserer Hütte vorbei, immer noch ohne Hund. Er klopfte nicht an die Tür und bemerkte nicht, dass wir ihn vom Fenster aus beobachteten. Seine Anwesenheit war beunruhigend, aber wir versuchten es herunterzuspielen, in der Annahme, dass er vielleicht verzweifelt seinen Hund suchte. In jener Nacht geschah jedoch etwas anderes. Es klopfte erneut an der Tür, wie am Vorabend, aber viel später. Ich sah zum Fenster und erkannte denselben Mann. Diesmal öffnete ich nicht. Ich fragte nur, was er wolle. Jetzt sagte er, sein Auto sei kaputt und er brauche unser Telefon, um Hilfe zu rufen. Er sah zerzauster aus als am Vortag und sein Blick hatte eine Intensität, die uns nervös machte. Ich antwortete, bei geschlossener Tür, dass ich selbst Hilfe rufen würde, aber als ich nach meinem Telefon griff, stellte ich fest, dass kein Signal da war. Der Empfang war schon seit unserer Ankunft sehr begrenzt, aber jetzt war er völlig ausgefallen. Ich sagte ihm, dass mein Telefon nicht funktioniere und schlug vor, dass er es bei einem anderen Nachbarn versuchen solle. Dann zog ich die Vorhänge zu und setzte mich mit meiner Schwester auf das Sofa. Wir flüsterten über den Mann, während wir ihn noch durch die Vorhänge auf der Veranda sehen konnten. Er begann hin und her zu gehen. Manchmal klopfte er an die Tür oder das Fenster. Er bat uns, ihn hereinzulassen. Nicht aggressiv, sondern in einem spielerischen, aber beunruhigenden Ton, der an einen Horrorfilm-Clown erinnerte. Es war, als würde er mit uns spielen. Wir blieben die ganze Nacht wach und hielten Wache. Wir stellten Möbel vor die Tür, flüsterten miteinander und zuckten bei jedem Geräusch zusammen. Der Mann blieb stundenlang auf der Veranda, ging hin und her. Schließlich setzte er sich auf die Stufen, als würde er darauf warten, dass wir unsere Meinung ändern. Wir beobachteten alles durch einen Spalt im Vorhang. Als das erste Morgenlicht erschien, waren wir erschöpft und entschlossen zu gehen. Wir packten still und schnell zusammen. Der Mann war immer noch draußen, nun schlafend auf der Veranda. Wir schafften es unbemerkt, ins Auto zu schleichen und wegzufahren. Die Erleichterung, die Hütte hinter uns zu lassen, war riesig. Wir hielten erst wieder im nächsten Ort an. Dort riefen wir die Polizei, um das Geschehene zu melden. Auch kontaktierten wir unseren Airbnb-Gastgeber, der überraschenderweise nicht besonders überrascht wirkte. Wir erfuhren, dass dies nicht das erste Mal war. Der Gastgeber hielt den Mann für ungefährlich, aber als wir erzählten, dass er buchstäblich auf der Veranda geschlafen hatte, war er schockiert. Ich hoffe, dass er daraufhin etwas unternommen hat. Ich hatte im Frühjahr 2022 ein Airbnb gebucht. Es war eine kleine Rückzugshütte in einem Wald, umgeben von mehreren identischen Hütten, die über das Grundstück des Besitzers verteilt waren. Es gab einige schwach ausgeprägte Pfade, die alle Hütten verbanden, aber keiner war beschildert. Wahrscheinlich waren sie nur Überreste aus der Zeit, als der Besitzer die Hütten baute und sich ständig im Wald bewegte. Ich hatte für diese Reise eigentlich nichts genau geplant. Es war nur 3 Stunden von meinem Zuhause entfernt und ich dachte, es wäre schön, etwas Zeit draußen zu verbringen und im Wald zu sein. An meinem zweiten Tag schlief ich lange, wachte erst mittags auf, machte mir etwas Kaffee und entspannte mich am Kamin. Kurz vor Sonnenuntergang zog ich mir einen Kapuzenpullover an und ging spazieren. Ich wusste nicht genau, wohin ich ging. Ich folgte einfach einem schmalen Pfad im Wald hinter der Hütte. Ich nahm an, dass er mich zu einer der anderen Hütten führen würde und hoffentlich irgendwann in einer Schleife zurück. Irgendwann auf diesem Pfad, als ich schon etwas tiefer im Wald war, bemerkte ich einige Leute, vielleicht 200 oder 300 Meter entfernt, ziemlich weit weg. Aber die Art, wie sie standen, war seltsam. Es waren zwei Männer, die regungslos standen und auf etwas am Boden starrten. Es schien, als würden sie weder sprechen noch etwas tun, sondern nur etwas am Waldboden betrachten. Es war seltsam genug, dass ich sie beobachtete, während ich weiter den Pfad entlang ging, bis sie schließlich zu weit weg waren, um sie noch sehen zu können. Sicherlich waren es nur zwei Typen aus den anderen Hütten, die im Wald umherstreiften. Und aus meiner Entfernung könnte es seltsamer ausgesehen haben, als es tatsächlich war. Zumindest hoffte ich das. Ich ging noch ein paar Minuten weiter, aber ich bemerkte, dass der Pfad eigentlich keine Schleifen oder Kurven machte. Er führte einfach tiefer in den Wald, ohne sich den anderen Hütten zu nähern. Ich glaube, nachdem ich diese Männer vor ein paar Minuten gesehen hatte und merkte, dass der Pfad nicht das war, was ich dachte, fühlte ich, dass ich vielleicht umkehren sollte. Fast genau in dem Moment, als ich daran dachte, hörte ich plötzlich ein Geräusch, das mich völlig überraschte. Es kam von hinten und klang wie ein seltsamer Schrei oder vielleicht ein Tierlaut, etwas wie das Röhren eines Elches, aber etwas daran wirkte unnatürlich. Ich drehte mich um, aber erstarrte sofort. Die beiden Männer standen auf dem Pfad hinter mir, noch ziemlich weit weg, vielleicht etwa 150 Meter, und bewegten sich nicht. Sie starrten mich an, vielleicht sogar fixierend. Aus dieser Entfernung konnte ich es nicht erkennen. Ehrlich gesagt klang das Geräusch, das ich hörte, zu laut und unnatürlich, um von ihnen zu kommen, selbst wenn sie versuchten, den Laut eines Tieres nachzuahmen. Der Klang hallte durch den ganzen Wald und ähnelte nichts, was ich je zuvor gehört hatte. Aber warum folgten mir die Männer? Nachdem ich sie etwa 10 bis 15 Sekunden lang beobachtet hatte, begann ich ein paar Schritte zurückzugehen und dann traten sie plötzlich vom Pfad weg und gingen in die Bäume. Sie gingen weiter, bis sie aus meinem Blickfeld verschwanden. Ich bewegte mich einige Minuten lang kaum, weil ich bis zu dem Punkt gehen müsste, an dem sie waren, um zur Hütte zurückzukehren. Ich wollte sicherstellen, dass sie wirklich weg waren. Ich wollte definitiv nicht weiter auf diesem Pfad gehen. Nach 5 Minuten, ziemlich sicher, dass sie sich entfernt hatten, ging ich den Pfad hastig zurück und erreichte die Hütte. Ich dachte daran, dem Airbnb-Gastgeber eine Nachricht zu schicken, um zu fragen, ob er etwas über diesen Pfad oder die beiden Männer wusste. Aber ich nahm an, dass das seltsam und unnötig wirken könnte. Ich behielt es für mich, legte etwas Holz in den Kamin und atmete tief durch. Die Sonne war inzwischen größtenteils untergegangen, also plante ich, den Rest des Abends nicht mehr die Hütte zu verlassen. Nach dem, was ich gesehen hatte, hätte ich es sowieso nicht getan. Ich machte mir einen Tee und setzte mich an den Kamin. Nach nur einer halben Stunde fühlte ich mich viel wohler und konnte anfangen, mich zu entspannen. Doch nur etwa 15 Minuten später hörte ich dasselbe Geräusch wieder. Dasselbe, das ich im Wald gehört hatte. Es war ein Schrei, der wie ein Röhren klang. Immer noch ziemlich weit weg. Aber ich wusste nicht, wie sehr diese Hüttentüren den Schall blockierten, also konnte ich nicht mit Sicherheit sagen, wie nah es war. Ich stand auf und sah aus dem Hinterfenster. Ich konnte wirklich nichts erkennen, nur die schwachen Umrisse der Bäume. Draußen war es zu dunkel, aber je länger ich dort stand, desto unruhiger wurde ich. Ein Schauer lief mir über den Rücken, während ich die Vorhänge zuzog. Ich begann auf meinem Handy nachzuforschen, was dieses Geräusch gewesen sein könnte. Vielleicht war es ein Laut eines in der Gegend üblichen Tieres, den ich einfach nicht kannte. Ich war nie ein Naturtyp, also hatte ich nicht genug Wissen. Nach ein wenig Recherche fand ich nichts. Je mehr ich suchte, desto unruhiger wurde ich. Auch legte ich das Handy weg und versuchte, nicht weiter daran zu denken. Weitere 30 Minuten vergingen. Ich kann nicht behaupten, dass ich es gut vergessen habe. Doch durch das Knistern des Kamins hörte ich plötzlich Schritte an der Haustür der Hütte. Stiefel, die gegen das Holz schlugen. Sie hielten direkt vor der Tür an. Mein Herz schlug heftig. Es vergingen lange 20 Sekunden, bevor ich ein langsames Klopfen an der Tür hörte. Ich kann nicht beschreiben, wie verängstigt ich war, während ich mich vorsichtig der Tür näherte und durch den Türspion sah. Vor der Tür standen zwei Männer. Ich nahm an, dass es dieselben waren, die ich im Wald gesehen hatte. Sie trugen Masken, diese billigen Plastikmasken, die nur die Vorderseite des Gesichts bedecken. Sie hatten Kapuzen an und sahen fast identisch aus. Ich begann sofort, den Notruf zu wählen und trat von der Tür zurück. Ich hörte, wie sie wieder klopften, während ich versuchte, die Polizei zu erreichen. Ich versuchte leise zu sprechen, war mir aber ziemlich sicher, dass sie mich trotzdem hören konnten. Ich kam nur bis zur Hälfte meiner Erklärung, als ein lauter Schlag gegen die Tür ging. Einen Moment lang dachte ich, sie würden eindringen, und ich fühlte die intensivste Angst, die ich je erlebt hatte. Aber nach diesem Schlag hörte ich, wie ihre Schritte sich von der Tür entfernten. Ich konnte mich wieder nähern und nach draußen sehen, sah, wie sie zurück in den Wald gingen. Es dauerte fast 30 Minuten, bis ein Polizist eintraf. Er fand eine Markierung an der Tür, als hätten die Männer ein Messer hineingestochen, bevor sie gingen. Der Beamte nahm alles auf, aber es war schwer zu sagen, ob er mir glaubte oder nicht. Ich wusste, es klang verrückt. Ich verließ den Ort danach und kehrte natürlich nie wieder zu denselben Hütten zurück. Alle paar Monate überprüfe ich die Nachrichten aus dieser Gegend, in der Hoffnung, eine seltsame Vermisstenmeldung aus diesen Wäldern zu finden. Aber bisher habe ich nichts gefunden. Was die Männer wollten, bleibt bis heute ein Rätsel. Gerade im letzten Jahr hatte ich eine Beförderung bei der Arbeit bekommen. Es war kein großes zusätzliches Gehalt, aber die neue Position bedeutete, dass ich viel zu verschiedenen Orten im ganzen Land reisen würde. Ich war Single und hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich nichts anderes vor, also freute ich mich sehr auf die Reisen. Wohin ich übernachten würde, war immer ziemlich zufällig. Manchmal Hotels, manchmal Resorts und ab und zu ein kleines Airbnb. Ich weiß nicht genau, warum es jedes Mal wechselte, aber zumindest fand ich es interessant. Jedenfalls reiste ich diese Woche in eine neue Stadt, um die Abteilung der Firma zu besuchen, und hatte ein nahegelegenes Airbnb gebucht. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon 8 Monate befördert und hatte mich ziemlich daran gewöhnt, sodass die Aufregung darüber, wo ich als nächstes übernachten würde, etwas nachgelassen hatte. Als das Flugzeug landete, holte ich meinen Mietwagen ab und machte mich auf den Weg zur Adresse des Airbnbs. Ich bemerkte sofort, dass es weiter entfernt war als üblich vom Firmengebäude. Normalerweise, wenn es ein Airbnb war, dann, weil es sehr nah am Arbeitsplatz lag, aber dieses Mal dauerte die Fahrt etwa 40 Minuten. Und als ich gegen 1 Uhr morgens ankam, dachte ich, es müsse ein Fehler vorliegen. Der Ort war riesig. Mindestens 4.000 bis 5.000 Quadratfuß mit einem großen Garten und allem. Ich musste 3-mal überprüfen, ob es die richtige Adresse war, und es war tatsächlich so. Ich trat ein, und ich muss es sagen, obwohl das Äußere sehr gut aussah, wirkte es innen definitiv nicht so schön. Vielleicht ein wenig altmodisch für meinen Geschmack. Trotzdem konnte ich mich nicht beschweren. Es gab unglaublich viel Platz, viel mehr, als ich jemals nutzen könnte. Nach dem langen Flug war ich zu müde, um sofort alles zu erkunden. Ich brachte nur all meine Sachen ins Schlafzimmer, machte das Licht aus und legte mich ins Bett. Während ich dort lag, fiel mir auf, wie knarrend das Haus war. Es schien sehr laut zu sein. Nichts Beunruhigendes, nur Knarren und Klopfen an den Wänden. Ich dachte, das müsse einfach so bei großen Häusern sein. Ich meine, ich wäre nicht jemand, der das wissen würde. Ich war noch nie in einem so großen Haus gewesen. Leider bin ich ein leichter Schläfer, also hielten mich die ständigen Geräusche lange genug wach, um zu merken, dass ich Wasser brauchte. Ich hatte seit dem Flug weder gegessen noch getrunken. Ein wenig frustriert, dass ich aufstehen musste, wohl wissend, dass es das Einschlafen nur schwieriger machen würde, stand ich müde auf und ging den langen Flur hinunter zur Küche. Merkwürdigerweise verschwanden, sobald ich unten war, all die Knarr- und Klopfgeräusche, die ich die letzte Stunde gehört hatte. Irgendwann zwischen dem Aufstehen und dem Gehen vom Schlafzimmer zum Flur, unten hörten die Geräusche einfach auf. Es war einer dieser Momente, bei denen man sich den Kopf kratzt. Wie wahrscheinlich war das? Jedenfalls nahm ich ein Glas Wasser, ohne das Licht einzuschalten, und ging wieder hoch. Danach konnte ich schlafen, da ich den Rest der Nacht keine weiteren Geräusche hörte. Am Morgen verbrachte ich nur etwa 30 Minuten dort, wachte spät auf und war immer noch müde, musste aber schnell das Haus verlassen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Nach einem ganzen Arbeitstag ging ich mit ein paar Kollegen etwas trinken. Ich kehrte also tatsächlich erst nach 23 Uhr zum Airbnb zurück. Ich trat ein und setzte mich auf das Sofa, um mich einen Moment zu entspannen. Ich war erschöpft, erinnerte mich jedoch daran, dass ich den Rest des Hauses noch nicht erkundet hatte. Ich fühlte, dass es fast obligatorisch war, zumindest einen Blick darauf zu werfen. Auch stand ich auf und ging lässig durch die Zimmer. Während ich umherging, konnte ich ehrlich gesagt kaum einen Nutzen für ein so großes Airbnb erkennen. Es weckte sogar meine Neugier und ich suchte, wie viel es kostete und stellte fest, dass es zum gleichen Preis wie andere, viel kleinere Orte in der Gegend angeboten wurde, was mir ein wenig seltsam vorkam. Außerdem schien es, dass einige Teile des Hauses seit dem letzten Gast nicht aufgeräumt worden waren. Es war sauber, aber einige Kissen lagen auf dem Sofa verstreut und einige Stühle und Gegenstände standen zufällig herum. Es sah so aus, als wäre kürzlich jemand dort gewesen. Und am seltsamsten war, dass ein Stuhl in der Küche verrückt war. Ich war noch am Morgen dort gewesen und hatte mich nicht hingesetzt. Ich hätte schwören können, dass alle Stühle vorher unter dem Tisch standen. Ich muss es übersehen haben, dachte ich. Ich stellte den Stuhl wieder unter den Tisch. Nach diesem kurzen, fünfminütigen Rundgang durch das Haus beschloss ich, dass es am besten wäre, zu duschen und ins Bett zu gehen, da am nächsten Tag ein weiterer langer Arbeitstag bevorstand. Ich schaltete alle Lichter aus, ging hoch, duschte und legte mich ins Bett. Ich war gerade dabei einzuschlafen, als ein vertrautes Geräusch von unten kam. Es waren diese Knarrgeräusche. Sie begannen wieder. Dass ich kurz vorm Einschlafen war, machte sie 100-mal störender. Ich setzte mich auf und hörte zu. Und obwohl ich verärgert war, hatte ein Teil von mir das Gefühl, dass es nicht wie die typischen Hausgeräusche klang. Also beunruhigte es mich auch ein wenig. Ich begann zu denken, dass ich einzelne Schritte unter mir unterscheiden konnte und sogar das Öffnen und Schließen von Schränken. Ich konnte nicht sagen, ob es nur meine Einbildung war. Ich stand auf und öffnete die Tür leise. Die Geräusche hörten dieses Mal nicht auf. Ich konnte sie deutlich vom Flur aus hören. Vorsichtig ging ich zu der Treppe aus Holz, die etwas knarrte, und sobald ich einen Fuß darauf setzte, war alles still. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich stellte mich unten an die Treppe und blickte den Flur entlang. Ich bemerkte, dass ein Licht in der Küche brannte. Ich schwor, dass ich alle Lichter ausgemacht hatte, bevor ich ins Bett ging, aber es bestand noch die kleine Möglichkeit, dass ich dieses Licht einfach vergessen hatte. Ich ging leise den Flur entlang und sah in die Küche. Meine Augen weiteten sich. Dieser Stuhl in der Küche war wieder verrückt, als ob jemand darauf gesessen hätte. Nur eine Sekunde, nachdem ich ihn gesehen hatte, sah ich etwas anderes hinter dem Stuhl. In dem entferntesten Raum, wo alle Lichter aus waren und es fast dunkel war, beobachtete mich eine Gestalt aus der Ecke. Wir hielten einen Moment Augenkontakt, während ich völlig gelähmt blieb, bevor sie abrupt hinter der Ecke verschwand. Sekunden später hörte ich eine Tür zuschlagen. Ich weiß nicht, was zum Teufel ich dachte, aber ich rannte zu dieser Ecke und schaltete das Licht ein, um einen kurzen Blick darauf zu werfen, wohin sie gegangen war oder ob sie weg war. Aber ich sah nichts. Ich sah nicht einmal, welche Tür sie durchquert haben könnte, damit ich den Schlag so deutlich hörte. Ich rannte die Treppe hoch, griff nach meinem Handy und rannte aus dem Haus. Ich fuhr los und rief die Polizei. Was genau dort geschah, bekam ich leider nur sehr wenige Antworten. Der Gastgeber und die Polizei sprachen eine Weile, aber der Gastgeber schien mich nicht ernst zu nehmen oder dachte, ich lüge. Vielleicht wollte er einfach keine Verantwortung übernehmen, aber um fair zu sein, hatte ich keine Beweise. Ich konnte nicht einmal sehen, wie der Mann aussah. Und der Gastgeber behauptete, es gäbe keine Türen, durch die der Mann angeblich gelaufen und zugeschlagen hätte. Alles fühlte sich nach dem Vorfall wirklich seltsam an. Mein Unternehmen war so freundlich, mich für den Rest der Woche in ein Hotel zu verlegen. Aber ehrlich gesagt war ich während der gesamten Reise ziemlich geschockt. Wenn ich länger in diesem Haus geblieben wäre, mit wem auch immer dort gewesen war, fürchte ich, dass die Dinge sehr anders hätten verlaufen können. Ich besuchte einige Verwandte während einer Reise quer durchs Land. Sie lebten in einer Stadt, die ungefähr auf halbem Weg meiner Strecke lag. Also dachte ich, es wäre schön, sie zu sehen und dort etwas Zeit zu verbringen. Ich buchte ein Airbnb in ihrer Stadt. Es war einfach ein kleines, typisches Haus in den Vororten. Nichts Besonderes oder Auffälliges, einfach ein Ort, um ein paar Tage zu bleiben. Ich kam ziemlich spät an. Ich glaube, es war so gegen 22 oder 23 Uhr. Ich hatte eine E-Mail vom Eigentümer, Jay, mit einem Zugangscode und allen nötigen Informationen zum Betreten erhalten. Während ich einige Sachen aus meinem Auto vor der Haustür holte, erschrak ich ein wenig, als ich einen Mann von hinten kommen sah. Es war Jay, der Gastgeber. Ich war vielleicht weniger als eine Minute draußen und hatte nicht erwartet, ihn oder überhaupt jemanden zu dieser Zeit zu sehen. Er begann sich locker mit mir zu unterhalten, bot mir an, einige Sachen bis zur Tür zu tragen und zeigte mir auch das Haus. Ich war müde, zu müde, um ihn zu konfrontieren, aber es kam mir seltsam vor, dass er dort war. Normalerweise kenne ich die Gastgeber von Airbnbs nie persönlich. Trotzdem war ich mir sicher, dass er nur nett sein wollte. Vielleicht war ich einer seiner ersten Gäste. Er führte mich kurz durchs Haus und zeigte mir sogar das Schlafzimmer, bevor er sich verabschiedete und wieder nach unten ging. Ich begann ein wenig auszupacken, wartete aber darauf, dass er ging, um mich auszuruhen. Ich dachte, wenn ich nach unten ginge, während er noch da ist, könnte es zu einem weiteren Gespräch kommen, auf das ich keine Lust hatte. Nach einer Minute hörte ich keine Anzeichen dafür, dass er gegangen war, wie das Öffnen oder Schließen einer Tür. Auch ging ich schnell nach unten, um sicherzugehen, dass er wirklich weg war. Ich sah ihn nirgends, also schloss ich die Tür ab, nahm den Rest meiner Sachen und ging zurück ins Schlafzimmer. Es war spät, also packte ich nur aus und ging schlafen. Am nächsten Morgen traf ich meine Verwandten, verbrachte aber nur ein paar Stunden mit ihnen. Ich kehrte gegen Mittag ins Airbnb zurück und blieb drinnen, um fernzusehen, bis es Zeit fürs Abendessen war. Ich ging kurz raus, um etwas zu essen zu holen. Als ich jedoch zurückkam und zur Haustür ging, fiel mir auf, dass sie unverschlossen war. Das war wirklich seltsam, denn ich glaube nicht, dass ich jemals so etwas vergessen hätte, besonders in einer fremden Stadt in einem gemieteten Haus. Sofort dachte ich an den Eigentümer, Jay, und wie aufdringlich er am Vorabend gewesen war. Das schien ein viel ernsterer Schritt zu sein, also hoffte ich, dass er es nicht war und einfach vergessen hatte, die Tür zu schließen. Ich öffnete die Tür und trat ein. »Hallo? Ist hier jemand?« Ich rief, um sicher zu gehen. Es gab keine Antwort und alle Lichter waren aus. Ich schloss die Tür hinter mir und setzte meinen Abend fort. Ich stellte das Essen auf den Wohnzimmertisch, schaltete den Fernseher ein und machte mich bereit, den Rest des Abends dort zu verbringen, als mir etwas auffiel. Es war ein Geräusch auf der anderen Seite des Hauses. Es klang, als würde etwas gegen die Wand schlagen. Ich drehte den Kopf und sah den Flur hinüber, aber ich wusste, dass ich nichts sehen würde. Selbst wenn ich mich an die Ereignisse dieser Nacht erinnere, finde ich es seltsam, dass ich aus irgendeinem Grund so fixiert auf dieses eine, relativ harmlose Geräusch war. Ich hatte das Gefühl, wissen zu müssen, was es war, oder dass ich auf etwas achten sollte, obwohl ich es nur einmal gehört hatte. Ich stand vom Sofa auf und ging in den Raum am Ende des Hauses, der wohl das Familienzimmer oder vielleicht nur eine Leseecke war. Ich bin mir nicht sicher, aber es war ein sehr kleiner Raum hinten im Haus, mit einem Sofa und einem kleinen Tisch. Sonst nichts. Keine Fenster, keine Dekoration, kein Fernseher. Sehr einfach und leer, was ihn unbehaglich machte. Ich schaltete das Licht ein und betrachtete den Raum, fühlte mich unwohl, bis mir etwas auffiel. Hinter dem Sofa, direkt über der Rückenlehne, war eine Falte in der Wand. Ich ging etwas näher heran und schob schließlich das ganze Sofa zur Seite. Es war eine Tür, nicht in Normalgröße, sondern klein, vielleicht einen Meter hoch. Hätte ich nichts gehört und nicht genau hingeschaut, hätte ich sie nie bemerkt, besonders nicht hinter dem Sofa. Ich fühlte mich unbehaglich, während ich versuchte, sie zu öffnen, aber sie war verschlossen. Von außen gab es kein Schloss, also musste sie von innen verriegelt sein, was keinen Sinn ergab. Irgendetwas in mir spürte, dass hinter dieser Tür etwas wirklich Beunruhigendes war und dass ich nicht sicher bleiben könnte, ohne zu wissen, was es war. Ich konnte die Tür nicht einfach aufbrechen, also nahm ich mein Telefon und rief die Airbnb-Nummer, Jays Nummer, an. Mein Plan war, dass ich, falls er seltsam reagierte, um mir zu sagen, was sich dort befand, oder versuchen sollte zu kommen, oder falls ich einfach ein schlechtes Gefühl bekam, sofort gehen würde. Ich schaute aus dem Fenster nach vorne, während ich anrief. Es war dunkel, aber ich wollte vorbereitet sein, falls er plötzlich auftauchte wie in der ersten Nacht. Das Telefon klingelte, also wählte ich erneut und versuchte es mehrere Minuten lang, bis ich schließlich aufgab. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, was ich tun sollte. Es war schwer zu sagen, ob ich überreagierte oder meinem Instinkt folgen und packen sollte, um zu gehen. Ich kehrte in den kleinen Raum zurück und starrte die Tür eine Minute lang an. Während ich nachdachte, drückte ich die Tür erneut, ohne wirklich zu versuchen, sie zu öffnen. Diesmal ging sie mit einem Quietschen auf. Sie war nicht mehr verschlossen. Nervös steckte ich meinen Kopf in die Öffnung in der Wand. Das einzige Licht kam aus dem Raum, aber ich konnte eine dunkle Treppe sehen, die in einen unfertigen Keller hinunterführte, mit alten, wackeligen Holzstufen. Den Boden konnte ich nicht sehen, es war zu dunkel. Ich konnte jedoch das Schloss auf der Rückseite der Tür sehen. Es war eines dieser manuellen Riegelschlösser. Jemand war hinter dieser Tür gewesen und hatte sie physisch entriegelt. Ich wurde blass. Ich trat zurück. Ich war so entsetzt, dass ich einen Moment lang nicht denken konnte. War jemand in dem Haus bei mir? Mein ganzer Körper zitterte, als ich begann, langsam den Flur entlang zu gehen. Die meisten meiner Sachen waren noch oben im Schlafzimmer, nur zwei Koffer. Ich könnte sie packen und in 3 Minuten weg sein. Es war nicht meine beste Entscheidung, aber das war, was ich entschied. Ich ging nach oben und begann, alles in die Koffer zu packen. Die Paranoia, dass jemand im Haus sein könnte, ließ mich ständig zur Zimmertür schauen, aus Angst, dass jemand plötzlich auftauchen könnte. Gerade als ich den letzten Koffer fertig gepackt hatte, hörte ich ein Quietschen im Flur. Als ich nachsah, war niemand da. Es fiel mir schwer, ruhig zu bleiben, aber ich wusste, dass ich sofort raus musste. Ich nahm beide Koffer und rannte die Treppe hinunter, in der Hoffnung, dass sich plötzlich eine Tür im Flur öffnen würde. Aber ich erreichte die Haustür und rannte hinaus. Mit den Händen voll schloss ich nicht einmal die Tür. Doch 3 Sekunden, nachdem ich draußen war, bevor ich das Auto erreichte, schlug die Haustür hinter mir zu. Das bestätigte nur meine schlimmsten Befürchtungen. Ich stieg ins Auto und fuhr so schnell wie möglich von diesem Ort weg. Später, in einem Hotel, versuchte ich Jay anzurufen und ihm Nachrichten zu schicken, aber er antwortete nie. Ich persönlich glaube, dass Jay einen versteckten Keller unter dem Haus hatte, in dem er mich hätte beobachten können. Oder vielleicht etwas Schlimmeres. Das wirklich Seltsame ist, dass er, nachdem ich die Tür gefunden hatte, mich komplett blockierte und nicht mehr reagierte. Wahrscheinlich ist er verschwunden, während ich versuchte, ihn anzurufen. Aber was er geplant hatte, nachdem er wusste, dass ich den Raum gefunden hatte, habe ich keine Ahnung. Ich schätze, es hing davon ab, was er dort unten versteckt hatte. Ehrlich gesagt glaube ich, dass, wenn ich hinuntergegangen und herausgefunden hätte, was los war, Jay mich niemals aus diesem Haus hätte gehen lassen. Ich war 29 Jahre alt, als das passierte, und hatte gerade eine 7-jährige Beziehung beendet. Ich war nicht herzzerbrochen, aber auf diese stille, unsichtbare Weise erschöpft. Ich musste irgendwohin verschwinden, an einen ruhigen Ort, wo niemand meinen Namen oder meine Geschichte kannte. Ein alleinstehendes Airbnb an der Küste klang wie der Neustart, den ich brauchte. Die Anzeige war für eine 2-zimmerige Strandhütte direkt außerhalb eines kleinen Ortes in North Carolina. Sie war erschwinglich, sauber und eingebettet in ein Dünenrasenstück, etwa 1,5 Kilometer vom Ufer entfernt. Keine anderen Häuser in der Nähe, nur leerer Himmel und Sand überall. Irgendetwas an dieser Abgeschiedenheit fühlte sich genau richtig an. Der Gastgeber hatte kein Profilbild und nur 2 Bewertungen, beide kurz und vage, ruhiger Ort und würde wiederkommen. Das hätte ein Warnsignal sein sollen, aber es war mir egal. Ich suchte kein Dorn, keinen Luxus, nur Einsamkeit, salzige Luft und das Geräusch der Wellen, die durch ein geöffnetes Fenster hereinströmten. Ich kam an einem Sonntagnachmittag kurz vor Sonnenuntergang an. Der Ort wirkte in Wirklichkeit noch abgelegener, mit einem flackernden Licht auf der Veranda und abgenutzten, vom Salzwind verfärbten Dachziegeln. Eine Keramikschildkröte auf der Stufe versteckte den Schlüssel darunter, genau wie es in der Nachricht beschrieben war. Ich trat leise ein. Drinnen roch das Haus leicht nach Holzwachs und alter Leinenwäsche. Alles wirkte vorbereitet, fast zu ordentlich. Zwei Tassen standen genau nebeneinander. Bücher waren nach Farben gestapelt, Stühle perfekt auf die Fenster ausgerichtet. Es wirkte nicht bewohnt, aber auch nicht verlassen. Es schien einfach pausiert. Es gab keinen Fernseher, kein WLAN, keine Smartgeräte, was für mich ehrlich gesagt ein Pluspunkt war. Auf dem Couchtisch lag ein Ordner mit der Aufschrift House Manual. Einige lokale Karten, handgeschriebene Hinweise und eine in roter Tinte geschriebene Regel. Bitte öffnen Sie nicht die verschlossene Tür am Ende des Flurs. Das war der einzige Punkt, bei dem ich innehielt. Ich packte ein paar Sachen aus und öffnete ein Fenster, um die Meeresbrise hereinzulassen. Man hörte nichts außer dem gelegentlichen Wellenschlag und dem Knarren des sich setzenden Holzes in den Wänden. Ich wärmte Reste in der Mikrowelle auf und saß auf der Veranda, bis der Himmel tiefblau und sternlos wurde. Die Stille war ein wenig zu vollkommen. Gegen 23.30 Uhr schloss ich die Haustür ab, machte das Licht aus und legte mich ins Bett. Normalerweise schlafe ich mit Umgebungsgeräuschen, aber es gab kein Signal und ich hatte vergessen, etwas herunterzuladen. Ich blieb länger wach als erwartet und starrte auf den Schatten des Deckenventilators, der sanft über mir drehte. Gegen 2 Uhr morgens sah ich es. Ein warmes Lichtschlitz unter der Tür, das sich wie eine Klinge über den Holzboden ausbreitete. Ich wusste, dass ich alle Lichter im Haus ausgeschaltet hatte. Dieses Licht sollte nicht da sein. Und es war nicht nur das Licht. Ich hörte Schritte. Sie waren nicht laut, sondern sanft und gemessen, wie barfüßige Füße, die langsam über das alte Holz traten. Ich blieb unter der Decke reglos, kaum atmend. Die Schritte gingen bis zur Mitte des Flurs, hielten an und kehrten dann genauso langsam zurück. Sekunden später erlosch das Licht von selbst. Ich setzte mich mit klopfendem Herzen auf und sah auf die Uhr. 2:06 Uhr. Vorsichtig öffnete ich die Tür, in der Erwartung, jemanden davongehen zu sehen, aber der Flur war leer. Ich überprüfte jedes Zimmer mit der Taschenlampe meines Handys. Nichts. Keine Spuren eines Eindringens. Keine Bewegung. Nicht einmal ein geöffnetes Fenster. Ich schlief kaum in dieser Nacht. Als die Sonne aufging, überzeugte ich mich, dass es nur ein seltsamer Traum gewesen war. Vielleicht spielte mir mein Verstand im stillen Haus Streiche. Vielleicht hatte das Flurlicht einen Timer. Ich überprüfte sogar den Schalter. Er war nicht automatisch. Er war manuell. Am nächsten Tag ging ich in die Stadt, um den Kopf frei zu bekommen. Es war ein kleiner Ort, Souvenirläden, ein Restaurant und ein einziger Supermarkt, der seit den 90er Jahren scheinbar nicht renoviert worden war. Ich fragte die Kassiererin, ob sie etwas über die nahegelegenen Airbnb-Hütten wisse. Ihr Gesicht veränderte sich leicht. »Welche?«, fragte sie. Ich beschrieb sie. Die grauen Dachziegel, die Veranda, die Schildkröte mit dem Schlüssel. Ihre Lippen zogen sich zusammen. Dieser Ort stand lange leer. Ich dachte, sie hätten ihn nach dem, was letzten Herbst passiert ist, aus dem Inserat genommen. Ich fragte, was sie meinte, aber sie schüttelte nur den Kopf und wechselte das Thema. Ich wollte nachhaken, aber etwas in ihrem Ton machte klar, dass sie nichts weiter sagen würde. Ich ging mit einer Packung Müsli und ein paar Tiefkühlmahlzeiten, bemüht, ihre Worte nicht zu sehr an mich heranzulassen. Vielleicht war sie einfach nur aus einem unerklärlichen Grund kryptisch. Kleine Städte sind manchmal so. In jener Nacht ließ ich das Flurlicht absichtlich an, nur um es zu überprüfen. Ich dachte, wenn es anblieb, würde ich wissen, dass niemand es mitten in der Nacht einschaltete. Aber als ich um 1.30 Uhr aufstand, war es bereits aus. Das ergab keinen Sinn. Ich stand im Flur und starrte auf den Schalter. Dann, wie ein Uhrwerk, genau um 2.01 Uhr ging das Licht von selbst an. Ich bewegte mich nicht. Meine Beine wurden steif und ich hielt den Atem an. Dann kam das Geräusch zurück. Sanfte, langsame Schritte, einzeln, näher kommend vom Ende des Flurs. Die verschlossene Tür am Ende gab einen leisen Schlag von sich, als hätte jemand sie sanft von der anderen Seite gestoßen. Mein ganzer Körper spannte sich an, als die Schritte direkt vor meinem Zimmer stoppten. Die Luft fühlte sich kälter an als zuvor. Ich wollte mein Handy holen, aber der Bildschirm blieb schwarz. Ich stand im Flur, wie eingefroren, starrte die verschlossene Tür an, als würde sie sich von selbst öffnen. Die Schritte hatten aufgehört, aber das Licht blieb an. Das Haus war vollkommen still. Diese Art von Stille, bei der selbst das kleinste Geräusch ohrenbetäubend erscheint. Ich wartete, den Atem anhaltend, darauf, dass etwas geschah. Nichts kam durch die Tür, und schließlich ging das Licht wieder aus. Diesmal gab es keine zurückkehrenden Schritte, nur Dunkelheit. Ich zog mich in mein Zimmer zurück und schloss ab, egal wie lächerlich das klang. Ich schlief nicht. Ich konnte nicht. Ich blieb einfach da und starrte den Lichtschlitz an, der nie wieder erschien. Am nächsten Morgen packte ich die Hälfte meiner Sachen ins Auto. Irgendetwas sagte mir, dass ich gehen sollte, aber die Neugier hielt mich zurück. Ich fragte mich weiterhin, was hinter dieser verschlossenen Tür war. Warum um 2 Uhr morgens? Warum die Schritte? Ich versuchte, die Tür noch einmal bei Tageslicht zu drehen. Sie war weiterhin verschlossen, kalt im Griff. An diesem Nachmittag schrieb ich dem Gastgeber über die App eine klare Nachricht. Ist sonst noch jemand auf dem Grundstück oder gibt es etwas, das ich über das verschlossene Zimmer wissen sollte? Die Nachricht wurde gelesen, aber ich erhielt keine Antwort. Eine Stunde später verschwand sie, als hätte ich sie nie gesendet. Ich versuchte, eine Sprachnachricht zu hinterlassen, aber die angegebene Nummer war nicht erreichbar. Ich suchte die Adresse in einigen Foren. Vergraben in einem alten Reddit-Thread fragte jemand, ob das Airbnb an den Dünen noch vermietet wurde, nach dem, was dem Paar im Zimmer 3 passiert war. Keine weiteren Informationen. Ich wusste nicht, was ich glauben sollte. In jener Nacht blockierte ich den Flur mit einem Stuhl und saß in der Küche mit allen Lichtern an. Die Uhr zeigte 2 Uhr, wie immer. Diesmal ohne Vorwarnung. Das Licht ging an, die Schritte waren schneller und die verschlossene Tür knarrte. Das Geräusch war diesmal nicht sanft. Es war eindeutig. Das Holz spannte sich, Metall krachte, etwas versuchte, durch diese Tür zu gelangen. Dann ein langsamer, gezielter Schlag. Genau dort, wo ich in der Nacht zuvor gewesen war. Ich bewegte mich nicht. Ich konnte nicht. Es schlug wieder und ich schwöre, ich hörte es atmen. Ich ging, bevor die Sonne aufging. Ich wartete nicht auf Antworten. Ich fuhr 3 Stunden ins Landesinnere und checkte in ein Motel mit funktionierendem WLAN und Verkehrslärm vor dem Fenster ein. Ich hörte nie wieder vom Gastgeber. Die Anzeige verschwand am nächsten Tag. Gelöscht, als hätte sie nie existiert. Manchmal frage ich mich noch, was passiert wäre, wenn ich diese Tür geöffnet oder noch eine Nacht geblieben wäre. Aber ich bin nie wieder nach North Carolina zurückgekehrt. Seitdem habe ich kein Airbnb mehr gemietet. Und ich habe nie wieder um 2 Uhr morgens tief geschlafen.